So, ich hoffe, Sie haben alle die Pause genossen. Ups, ich müsste ein bisschen das Mikrofon näher haben. Und das Essen war super lecker, ne? Ja. Boah, ja, das war richtig super lecker. Und eigentlich ist dies eine ganz schlechte Zeit für einen zweiten Vortrag. Mittagsschlaf wäre jetzt dran, ne? Aber vielleicht sind wir auch gestellt. Wer war denn draußen? Wer hat frische Luft geschnappt? Ja, dann sollten doch einige auch wach genug sein, um zuzuhören. Dann können wir einsteigen mit unserem zweiten Thema. Zum zweiten Thema passt sehr gut Kolosser 1, Vers 10, der Vers, der auch auf unseren Karten steht. Zu wandeln würdig des Herrn, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in allem guten Werk und wachsend zur Erkenntnis Gottes. Aber gerade dieser erste Abschnitt, zu wandeln würdig des Herrn. Was heißt eigentlich würdig wandeln? Unser Thema ist ja Wandeln in Würde. Wenn Sie Würde definieren sollten, wie würde die Definition aussehen? Würde ist, würdig wandeln bedeutet, jetzt versuchen wir mal das zu beenden, diesen Satz. Was bedeutet Würde? Ich komme vielleicht aus dem Ausland, bin nicht so gut vertraut mit der deutschen Sprache und ihr gebraucht das Wort würdig wandeln. Und ich würde euch fragen, was meinst du denn damit, mit würdig wandeln? Bitte?
Wohlgefällig.
Wohlgefällig wem? Gott wohlgefällig, wenn wir Gott würdig wandeln wollen? Aber heißt das Würde? Was steckt in dem Wort Würde? Wann gebrauchen wir dieses Wort? Würde. Ist auch so ein Wort, das wir nicht so häufig gebrauchen. Wenn man? Helft mir mal, es kommt akustisch nicht an. Wenn man weiß, wer man ist? Aha. Wenn man sich auch seiner eigenen Würde bewusst ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dann verhalte ich mich auch anders. Wenn ich mir meiner Würde bewusst bin, dann mache ich nicht bei allem mit. Dann lasse ich mich nicht missbrauchen für Dinge, die Gott nicht wohlgefällig sind. Würde. In welcher Bevölkerungsschicht redet man denn hauptsächlich von Würde? Ja, ja, ja. Und was ist damit gemeint?
Dass man den respektieren.
Du kannst die Jacke mit wegnehmen. Willst du die Jacke wegnehmen? Ja, okay. Genau, nochmal. Erstmal allgemein. Die Menschenwürde soll geachtet werden. Was steckt in dem Wort Würde? Der Mensch ist wertvoll, ganz wichtig. In Würde steckt Wert.
Kostbar,
super, kostbar. Ja, Würde. Wenn man das Wort definieren soll, ist das gar nicht so einfach. Obwohl mit vielen frommen Wörtern ist das ja genauso. Wir gebrauchen ja Wörter wie Gnade und Gerechtigkeit und so weiter. Wir hatten einen Lehrer, der kam als Gastlehrer zu uns und für den musste ich immer übersetzen. Dr. Reiri, es gibt ja auch eine Dr. Reiri Bibel und so weiter. Und wenn die Schüler bei uns in Brake irgend so einen frommen Ausdruck gebracht haben oder benutzt haben, dann hat er immer gesagt, Definition bitte. Und alle nannten ihn schon Mr. Definition. Weil er hat kein Wort durchgehen lassen. Gesagt, wenn du dieses Wort gebrauchst, dann solltest du wenigstens wissen, was es bedeutet. Also gib mir eine Definition. Denn gerade in frommen Kreisen, sind wir mal ehrlich, wir gebrauchen fromme Wörter ganz oft. Und wenn dann jemand, der nicht zu den frommen Kreisen gehört, so ein Wort hört, dann redet er von der Sprache Kanaans, ne? Von dieser frommen Sprache, nur weiß er nicht, was es bedeutet. Also ich habe auch ein Lexikon gewälzt, ein theologisches Lexikon, aber auch ein ganz normales Lexikon. Und es ist unglaublich, was alles mit dem Wort Würde verbunden ist. Es ist ein Achtung gebietender Wert, der einem Menschen innewohnt und die ihm zukommende Bedeutung. Also wenn ich einen Menschen wertachte, wenn er mir kostbar ist, wenn ich mir dessen bewusst bin, da ist Menschenwürde, dann behandle ich diese Person auch entsprechend. Dagegen, wenn sich einer mir nähert oder mir begegnet, in einem Gassendeutsch, ohne irgendwelches Benehmen, dann bin ich auch in der Gefahr, entsprechend zurück zu reagieren. Aber wenn einer mir mit Würde begegnet, werde ich ihm anders begegnen. Denkt mal an die Königshäuser. Vielleicht lest ihr nie so eine Zeitschrift. Also beim Friseur und beim Zahnarzt, wenn ich warten muss, dann lese ich manchmal solche Zeitschriften. Keine Sorge, ich habe die nicht abonniert. Ich glaube auch nicht, dass man die unbedingt lesen muss. Aber manchmal finde ich schon interessant, so diese Zeitungen zu lesen, während ich beim Friseur oder beim Zahnarzt oder so sitze. Und schließlich halte ich ja ganz oft Referate, auch bei Frauenfrühstückstreffen. Da geht es auch um uns Frauen. Wir sind ja Prinzessinnen, ne? Wenn wir Gotteskinder sind. Unser Vater ist König aller Könige, dann sind wir automatisch Prinzessinnen. Ja, und Adel verpflichtet. Wenn ich eine Prinzessin bin, dann steht mir eine besondere Würde zu und dann spielt es eine große Rolle, wie ich mich verhalte, würdig. Guckt mal diese Bilder an, dieser Königshäuser, wenn irgendein Empfang gegeben ist, wie aufrecht die Leute stehen, wie sie gekleidet sind. Nun müssen wir nicht immer die besten Kleider anhaben, aber es würde dann keiner da vorne stehen, auf eine Art und Weise, dass man Anstoß nehmen müsste an der Kleidung. Sie sind entsprechend gekleidet. Und mit Würde wandeln heißt auch entsprechend wandeln. Dir deiner Würde bewusst sein als Königskind. Dein Vater ist der König aller Könige. Du bist eine Prinzessin. Es ist nicht egal, wie wir reden. Es ist nicht egal, wie wir uns anziehen. Es ist nicht egal, wie wir anderen Menschen begegnen. Würde verpflichtet uns zu einem bestimmten Verhalten. Begriffe, die mit Würde zu tun haben, sind Hoheit, Wert, Ehre, Feierlichkeit. Das brauchen wir ja auch manchmal und sagen, das war eine würdige Feier. Dem Anlass würdig, ne? Je nachdem, wenn es ein Jubiläum ist oder so. Feierlichkeit, eine Festlichkeit oder Erhabenheit. Dann habe ich den Satz gelesen, von würdevoll spricht man, wenn ein Mensch in seinem Verhalten von einer bestimmten Steifheit und betonten Würde geprägt ist. Das gibt's auch. Zum Beispiel, dass Menschen Würde für sich beanspruchen. Ich denke zum Beispiel auch an so katholische Geistliche. Bis dahin, ne, auch dass der Papst ja seinen Ring küssen lässt und solche Dinge. Sie erwarten, dass man ihnen mit Würde begegnet und man nennt sie ja oft Hochwürden. Habt ihr diesen Begriff schon mal gehört, Hochwürden? Also da gibt man Menschen eine gewisse Würde, aber die hat nicht mehr mit Herzlichkeit zu tun, sondern eher mit Steifheit. Und diese Art Würde wollen wir gar nicht. Andere Wörter für würdevoll sind angemessen, herrschaftlich, königlich, majestätisch, vornehm und souverän. Stellt euch mal vor, diese Wörter treffen auf euch zu. Angemessen. Verhalten wir uns angemessen. Manchmal wissen die Nichtchristen besser als wir selbst, was angemessen ist für Christen. Und das ist mir schon begegnet, dass Menschen enttäuscht sind und gesagt haben, wenn sich Christen so verhalten, dann will ich gar kein Christ sein. Wenn das Urteil ist, das andere Menschen fällen, dann haben wir uns nicht angemessen verhalten. Angemessen heißt doch, wie es Königskindern oder wie es Gottes Kindern angemessen ist. Ist es angemessen, dass wir freundlich miteinander umgehen? Ganz bestimmt. Ist es angemessen, dass wir einander vergeben? Ganz bestimmt. Ist es angemessen, auch mal die zweite Meile zu gehen, obwohl der andere es in unseren Augen gar nicht verdient hat? Also es sind Dinge, die sind angemessen für ein Königskind. Es ist auch angemessen, das richtige Vokabular zu gebrauchen. Schaut mal, dieses SCH-Wort, ich weiß nicht, ob es in euren Kreisen vorkommt. Ihr wisst, welches Wort ich meine, ne? Auch wenn ich es nicht ausspreche. Aber manchmal bin ich in einer christlichen Familienfreizeit und wir spielen. Ich bin, also wenn ihr fragt nach meinen Hobbys, ich mag Gesellschaftsspiele. Und das wissen im Brake alle, die bei uns schon eine Freizeit mitgemacht haben. Abends nach der Abendstunde wird gezockt. Dann werden Gesellschaftsspiele gemacht. Meine Schüler wissen das. Und wenn die keine Lust zu studieren haben, dann rufen sie an, Anita, können wir bei dir einen Spieleabend machen? Denn dann sind sie entschuldigt von der Studierzeit, ne? Wenn ich sie einlade zu einem Spieleabend. Und aber bei solchen Spieleabend, wenn ich so an manche Freizeitgäste, dann kommt nicht die entsprechende Würfelzahl und dann zieht man nicht die entsprechende Karte und dann fällt dieses SCH-Wort. Und wenn das ein paar Mal gefallen ist, dann komme ich mir richtig beschmutzt vor. Dann sage ich, also wenn es noch einmal fällt, dann dürft ihr alleine weiterspielen. Ich mag mir dieses Wort nicht immer anhören. Und es passt doch auch nicht, wenn wir Gotteskinder sind, wenn wir reingewaschen sind, warum müssen wir dann schmutzige Wörter gebrauchen? Das ist nicht angemessen. Angemessen ist ein schönes Wort. Herrschaftlich, naja, das kann ja auch ein bisschen angeberisch sein, sind wir mal vorsichtig mit dem Wort herrschaftlich, aber vornehm. Können wir uns vornehm verhalten, Adel verpflichtet? Und da könnten wir, ich war in der Schule lange Zeit die Etikettenlehrerin, da können wir jetzt die Regeln am Tisch besprechen oder etwas anderes. Wenn ich mein Essen reinschlinge, dann haben wir nichts mehr von Vornehmheit zu tun. Oder wenn wir uns am Tisch rumpflegeln. Und Leute, ich rede nicht von irgendwelchen Leuten da draußen. Wenn ich manchmal sehe, wie unsere Bibelschüler am Tisch sitzen, dann ja, bin ich froh, dass ich Etikette unterrichtet habe. Mache ich nicht mehr, aber vornehm. Vornehm, weil wir wissen, wer wir sind. Vornehm, weil wir wissen, uns ist Würde verliehen. Und das sagt die Bibel sehr deutlich. Wir fangen natürlich mit Gott an. Wer ist würdig? Gott selbst. Er ist König aller Könige, er ist erhaben über alles und er ist souverän. Und in Offenbarung, Vers 5, auch da, wenn ihr wieder aufschlagen wollt, könnt ihr das. Da möchte ich ein paar Verse lesen. Offenbarung 5, da heißt es in den Versen 4 bis 12. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen oder hineinzusehen. Also da gibt es ein Buch, vielleicht muss ich doch vorne anfangen. Denn ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit lauter Stimme aus, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen oder hineinzusehen. Und einer von den Ältesten sprach, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und siehe, inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten sah ich ein Lamm stehen, wie geschlachtet, und es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt in alle Welt. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Himmel nieder, und jeder hatte Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott mit deinem Blut erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden herrschen auf der Erde. Da ist dieses Buch. Niemand ist würdig, es zu öffnen. Und die Ältesten sagen doch, einer ist es würdig, und zwar Jesus Christus. Denn der, der hier beschrieben wird, der Löwe, das geschlachtete Lamm, das bezieht sich ja alles auf eben den Herrn Jesus Christus. Und wenn sie dann dieses Lied singen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, und bist würdig, die Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott mit deinem Blut erkauft. Und dieser würdige König aller Könige, von dem wird gesagt, dass er uns, und das war dann Vers 10, du hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden herrschen auf der Erde. Seid mir ehrlich, wenn wir uns ständig bewusst wären, dass wir Prinzessinnen sind, würden wir uns in manchen Situationen anders verhalten? Bestimmt. Es ist uns oft nicht bewusst, wer wir sind, wie kostbar wir sind, wie wertvoll wir sind, wer wir sind in den Augen Gottes. Und es ist gut, neu daran zu denken, und darum ist dieses Thema so wichtig. Lasst uns würdig wandeln oder wandeln mit Würde. Nicht, weil wir besser sind als andere Menschen. Nicht, weil wir die Nase hochhalten und meinen, über den anderen zu stehen, aber weil er uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Gott verleiht uns also Würde, das haben wir jetzt gelesen in Vers 10. Er ist nicht nur würdig, sondern er verleiht uns Würde. Und das sehen wir auch in 2. Thessalonicher. Da ist es auch gut, wenn wir den Vers noch lesen. 2. Thessalonicher 1, Vers 11. Da heißt es dann, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig erachte und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle. Also auch würdig der Berufung. Einmal im Blick auf dessen, wer wir sind, aber auch im Blick dessen, wofür wir berufen sind. Sind wir würdig? Bist du dir deiner Würde bewusst? Ist hier manchmal laufen wir rum mit hängenden Schultern, so ungefähr, Entschuldigung, dass ich auch auf der Erde bin. Ein Minderwertigkeitskomplex steht uns nicht zu. Ich glaube sogar, dass der nichts mit Demut zu tun hat, sondern dass er Gott traurig macht. Gott hat uns so wunderbar gemacht, hat uns so viel Würde verliehen, und wir denken manchmal, ich bin nichts, ich kann nichts, wer bin ich schon, ich bin so klein, ein armer Wurm, auf dem darf man rumtrampeln. Nein, das bist du nicht. Du bist würdig in Gottes Augen. Ganz wunderbares Geschenk, das er uns gemacht hat. Und nun erwartet er von uns einen würdigen Wandel. Wir lesen noch Petrus. Da ist auch davon die Rede, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Wow, nochmal so ein tolles Wort. Nicht nur berufen, nicht nur geliebt, sondern auch noch auserwählt. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sind ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Nimmt uns das in die Pflicht? Bestimmt. Und wenn du ein Gotteskind bist, dann gehörst du zu diesem königlichen Priestertum. Dann gehörst du zu diesem heiligen Volk. Und ich sage noch einmal, dann ist es nicht egal, wie wir uns verhalten. Adel verpflichtet. Das ist nun mal so. Der himmlische Vater erwartet von uns, dass wir würdig wandeln. Und was das bedeutet, das wollen wir uns heute näher anschauen. Zum Beispiel in Philipper 1, Vers 27. Philipper 1, 27, da steht, dass wir, dem Evangelium würdig wandeln sollen. Bin gleich da. Philipper 1, Vers 27. Da heißt es: Lebt nun würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr in einem Geist steht und mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums mitkämpft. Lebt nur würdig des Evangeliums. Also das Evangelium, wissen wir, das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, dass er Heil macht, dass er uns rettet, dass er uns das ewige Leben schenkt und so weiter. Wenn wir behaupten, wir sind Gottes Kinder, wir sind gerettet durch Jesus Christus, was heißt dann, dem Evangelium würdig leben? Jetzt könnte ich euch alle in kleine Gruppen einteilen und dann müsstet ihr erstmal darüber nachdenken und vielleicht ein paar Antworten aufschreiben. Das habe ich mir auch überlegt, ob ich den Nachmittag, wo man so Mühe hat, wach zu bleiben, ob ich den so gestalte, dass ihr arbeiten müsst. Aber dann habe ich gedacht, ach nein, es ist ein Frauentag. Die Frauen möchten gerne auch mal sich zurücklehnen und einfach zuhören dürfen. Arbeiten müssen sie ja sonst schon genug, ne? Also von daher wollen wir das gemeinsam tun. Dem Evangelium würdig leben. Das heißt erstmal, du bist dir bewusst, du bist ein Gotteskind, du bist errettet. Aber du bist auch jemand, das haben wir gelesen, dazu berufen, die frohe Botschaft weiterzusagen. Stell dir vor, du erzählst von Jesus und was er für uns getan hat und gleichzeitig benimmst du dich so, dass der andere Mühe hat, an diesen Jesus zu glauben. Es geht nicht. Aber es geht nicht nur um unser Verhalten, sondern auch um unsere Ausstrahlung. Denk mal, der Nietzsche hat einmal gesagt, ich könnte ja vielleicht an den Erlöser glauben, wenn die Erlösten ein bisschen erlöster aussehen würden. Dann reden wir von Jesus und machen Gesichter wie saure Gurken. Das passt nicht. Entweder du freust dich über deine Erlösung, entweder du freust dich darüber, dass Jesus dich gerettet hat, dass du auf dem Weg zum Himmel bist, ja, oder du läufst immer noch miesepetrig durch die Gegend. Nein, dem Evangelium würdig leben heißt auch, das Evangelium hat dich verändert, es hat Freude gebracht in dein Leben, jetzt strahl diese Freude auch aus. Schau mal erlöst in die Gegend, damit andere, die dich beobachten, sagen können, was die hat, hätte ich auch gerne. Oder ich sage, ich habe Jesus lieb. Er ist ja die Person des Evangeliums schlechthin. Wenn du sagst, du hast ihn lieb, dann kannst du nicht gleichzeitig Dinge tun, die ihn traurig machen, oder? Wenn wir einen Menschen lieb haben, dann bemühen wir uns, diesen Menschen auch Freude zu machen, oder? Wenn wir ihn lieb haben, oder? Also ich sehe so wenig Kopfnicken. Schlaft ihr alle schon? Nein, ich weiß, ihr guckt mich noch sehr wach an. Ja, also das geht nicht, dass wir dann gleichzeitig Dinge tun, an denen er keine Freude hat. Ich erzähle euch eine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe mich ja kurz vorgestellt, aber ihr wisst längst nicht alles und das ist auch gut, dass ihr nicht alles wisst. Aber ich war mal verliebt. Also ich bin immer nur verliebt in Habakuk, aber das ist eine andere Geschichte. Habakuk ist mein Lieblingsbuch in der Bibel, weil der Habakuk in einer Zeit, als er nichts mehr hatte, das Land verwüstet war, keine Feigen mehr am Feigenbaum, keine Rinder mehr auf den Hürden, dann sagt der Habakuk, aber ich will mich freuen an meinem Herrn. Und das finde ich ist so ein gewaltiges Zeugnis. Das ist auch das, was ich gerne leben möchte. Egal wie die Umstände, egal ob ich laufen kann oder nicht, egal wie das jetzt aussieht und was die Zukunft bringt, was ich ja nicht weiß, ich will mich freuen an meinem Herrn, denn er ist der unwandelbare Gott. Ich habe immer Grund, mich an ihm zu freuen. Na, wie auch immer, damals war ich verliebt. Ich habe ja gesagt, ich war immer Single, dann wisst ihr also schon, aus der Sache wurde nichts. Aber als ich noch verliebt war, war ich in Finnland. War schon immer reiselustig und habe mir in Finnland ein Kleid gekauft. Das war sehr auffällig, will ich mal sagen. Großflächige Farben, orange, rot, gelb, es leuchtete schon aus der Ferne. Und Reißverschluss vorne, weiß ich wie heute, und so große Taschen. Und dieses Kleid hat manchen Brüdern in der Gemeinde nicht gefallen. Besonders die älteren Brüder hatten Mühe damit, mit so einem auffälligen Kleid. Aber ihr müsst wissen, das war im letzten Jahrtausend, ne? Da trug man, wenn man Christ sein wollte, noch grau und schwarz und Anthrazit, aber Farben waren nicht so gerne gesehen, die waren zu auffällig. Also ich habe jetzt dieses Kleid angehabt, mehrere Male, und habe auch die entsprechenden Bemerkungen gehört. Aber da war ein Bruder, den fand ich richtig gemein, dann hat er immer gesagt, na, haben Sie heute wieder Ihr Nachthemd an? Oh, ich war so sauer. Aber schon in der Schule hat man gesungen, Anitas Dickkopf, der ist von Format, da weiß selbst der Lehrer keinen Rat. Also, wenn ich sowas gehört habe, dann habe ich gerade angezogen. Ne? Und so. An einem Abend bin ich mit meinem Freund spazieren gegangen und hatte das Kleid an. Und er hat nur so im Nebensatz gesagt, Anita, ich finde das Kleid nicht schön. Jetzt könnt ihr raten, wie oft ich es noch angezogen habe. Nein, natürlich nicht. Ich wollte doch dem gefallen, den ich lieb hatte. Was war denn so schwer daran? Am nächsten Tag habe ich das verschenkt. Die anderen Brüder hätten sonst was sagen können. Aber ich wollte dem gefallen, den ich lieb hatte. Und seht ihr, dem Evangelium würdig wandeln, heißt, du möchtest dem gefallen, den du lieb hast. Und sind wir mal ehrlich, wir wissen schon, was Jesus gefällt und was ihm nicht gefällt. Wir wollen das manchmal nicht wissen. Und wir missbrauchen die Freiheit, die er uns geschenkt hat. Ich bin ja frei, das zu tun. Aber vielleicht sollten wir gar nicht fragen, darf ich das oder darf ich das nicht, sondern mache ich damit ihm eine Freude oder nicht? Das ist eine völlig andere Frage. Denn seht ihr, ich kann gehorsam sein aus Angst vor Strafe oder ich kann gehorsam sein, weil ich dem, den ich lieb habe, eine Freude machen will. Das ist eine ganz andere Motivation. Dann ist Gehorsam auch nicht mehr Last. Dann ist Gehorsam etwas, was ich gerne tue. Das Evangelium würdig. Und selbst in diesem Vers wird uns eine klare Antwort gegeben, was es bedeutet, dem Evangelium würdig sein. Ich lese den Vers nochmal, dann könnt ihr es selbst herausfinden. Lebt nur würdig des Evangeliums, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, was denn? Dass ihr in einem Geist steht und mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums mitkämpft. Würdig dem Evangelium leben, heißt Einheit, leben und anstreben. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit in Gemeinden, sind wir mal ehrlich. Ach, wie viel Zwietracht gibt es in Gemeinden. Dass Geschwister nicht mehr miteinander reden oder einen Bogen um sich herum machen oder sogar die Gemeinde wechseln, weil sie in dieser Gemeinde enttäuscht sind und verletzt worden sind. Jetzt geht man in eine andere oder man geht gar nicht mehr. Es gibt viel Not in Gemeinden und ich bin fast jedes Wochenende unterwegs in unterschiedlichen Gemeinden und höre so manche Story da, wenn ich da so unterwegs bin. Aber hier sagt er, dass ich von euch höre, dass ihr in einem Geist steht. Wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein. Wenn dir blau gefällt und mir gefällt rot, naja, deswegen muss ich meine Meinung nicht ändern. Dann ist rot vielleicht immer noch meine, ja, kann ja nicht, hätte umgekehrt sagen müssen, ne? Dann ist blau immer noch meine Lieblingsfarbe. Aber eins im Geist, den anderen stehen lassen, der darf doch eine andere Meinung haben. Und trotzdem wissen, in Christus sind wir eins. Und dann für den Glauben des Evangeliums kämpfen. Dem Evangelium würdig wandeln heißt, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, die ist mir so wichtig. Ich will sie auf jeden Fall weitersagen, da, wo mir eine Gelegenheit sich auftut. Sag mal, wann hast du das letzte Mal einem anderen Menschen die frohe Botschaft gesagt? Einem Menschen, der sie nicht kannte. Ich rede nicht von den Gesprächen, die wir als Gläubige miteinander führen. Aber wann hast du das letzte Mal einem anderen Menschen, einem Nichtchristen, von diesem wunderbaren Evangelium erzählt? Musst du sehr weit zurückdenken? Vielleicht gab es ja in dieser Woche so eine Gelegenheit. Aber wir müssen vor Augen haben, dass wenn wir dem Evangelium würdig gemäß wandeln wollen, dann gehört dazu, dass wir auch für den Glauben, für das Evangelium kämpfen. Das ist das eine, was die Bibel sagt, dem Evangelium gemäß kämpfen. Aber Sie sagt auch noch etwas anderes. Wandelt würdig dem Herrn. Und das ist, steht auf unseren Karten. Das nehmen wir schon mal auf jeden Fall mit nach Hause. Ne? Denn die Karte mit dem Karabiner, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Danke euch, die ihr euch Mühe gemacht habt, die für uns herzustellen. Ja, das ist nochmal etwas anderes. Dem Evangelium gemäß würdig wandeln oder dem Herrn würdig wandeln. Und dieser Vers, Kolosser 1, Vers 10, macht auch deutlich, was damit gemeint ist. Da heißt es, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und zunehmt in der Erkenntnis Gottes. Also wenn wir dem Herrn würdig wandeln wollen, sind schon mal drei Dinge in diesem Vers, die uns genannt werden. Erstens, lebt so, dass ihr ihm in jeder Hinsicht gefällt. Und das ist so, wenn wir ihn lieb haben, wenn er uns etwas bedeutet, dann wollen wir ihm gefallen. Und wir haben das vorhin schon gesagt, wir haben das auf allen Bereichen, sehen wir das, oder wir können es auf alle Bereiche beziehen. Eine frühere Missionarin, also frühere deswegen, weil sie inzwischen beim Herrn ist, die hat diesen Ausdruck gebraucht, Gottes Kinder dreckeln nicht. Also das Wort dreckeln gibt's gar nicht, das findet ihr nicht im Duden. Ne? Und trotzdem finde ich, passt es so gut. Sie dreckeln nicht, sie geben sich nicht mit Schmutz ab. Sie gehen nicht an Orte, an denen sie sich nur beschmutzen können. Sie halten sich nicht unnötig in der Gesellschaft auf, in der eben Dinge laufen, die dem Herrn nicht gefallen können. Und das ist gar nicht immer so einfach. Also viele, viele in meiner Familie, also jetzt ist es nicht mehr meine enge Familie, aber so in der Verwandtschaft, glauben nicht, wie ich glaube, folgen nicht dem Weg Jesu. Aber ab und zu gibt es ja so Familienfeiern, gab es damals schon. Und als ich so jung im Glauben war, dann habe ich immer gedacht, ich kann an diesen Familienfeiern nicht teilnehmen. Da wurde sehr viel Alkohol getrunken und wenn die dann erst betrunken waren, dann wurden auch entsprechende Witze gerissen, dann wurden entsprechende Lieder gesungen und ich merkte einfach, ich passe da nicht mehr hin. Und dann habe ich gedacht, ich gehe auch nicht mehr hin. Aber so nach ein, zwei Jahren ist mir bewusst geworden, wie kann ich sie für Jesus gewinnen, wenn ich durch Abwesenheit glänze? Das geht auch nicht. Jesus hat auch mit Sündern gegessen, ist auch dahin gegangen, wo die saßen, die nichts mit Glauben am Hut hatten. Ich muss also gehen, aber ich muss bei bestimmten Dingen nicht mitmachen. Und das war ganz schön, dass ich das dann auch so erleben durfte. Ich war immer erst da, ich habe meine Cola getrunken, meinen Orangensaft und kein Alkohol. Und wenn dann die Atmosphäre kippte und wenn ein bestimmter Level an Alkohol da ist, dann kippt ja manchmal die Atmosphäre, das kennt ihr sicher auch. Dann habe ich mich so langsam vom Acker gemacht, dann war ich nicht mehr da. Oder wenn sie bestimmte Lieder gesungen haben, habe ich nicht mitgesungen und so. Und dann hatten wir ein Cousin- und Cousinentreffen irgendwann. Und meine Cousine, Traude Düring, die hat dann gesagt, mich angerufen und sie sagt, kommst du? Ich sage, ja, ich habe vor zu kommen. Und dann sagt sie, würdest du bereit sein, die Spiele zu übernehmen? An dem Abend wurden auch so verschiedene Gesellschaftsspiele gemacht und so. Und ich sagte, wieso kommst du denn auf mich, dass ich die Spiele übernehmen soll? Und dann sagte sie, dann habe ich die Garantie, dass sie sauber bleiben. Ich hatte mit ihr nicht über saubere oder unsaubere Spiele geredet. Aber sie wusste von vorherigen Treffen, dass ich bei bestimmten Dingen nicht mitmache. Und so sagte sie, wenn du die Spiele übernimmst, dann weiß ich, dass sie sauber bleiben. Und Leute, wir hatten trotzdem unseren Spaß. Es gab keine frommen Spiele. Weiß ich gar nicht, ob es fromme Gesellschaftsspiele gibt. Aber wir haben gespielt. Wir haben gelacht, wir haben herzhaft gelacht, wir hatten eine wunderbare Zeit und oft habe ich dann auch von den Verwandten gehört, wow, das ist ja sagenhaft, dass unter deiner Leitung sowas hier ablaufen kann. Es geht nicht darum, ernst zu sein und zurückgezogen zu sein und vor lauter Ernst die anderen abzuschrecken, sondern es geht darum, dabei zu sein, aber dennoch nur die Dinge zu tun, die Jesus gefallen. Ich will ihm in jeder Hinsicht gefallen. Und da sage ich nochmal, ich wiederhole das einfach. Das bedeutet, du hältst dich von bestimmten Menschenaktivitäten oder Orten fern. Denn Gottes Kinder dreckeln nicht. Du redest und handelst deinem Stand entsprechend. Kein Fluchen. Also wenn ich höre, wie Gottes Kinder manchmal fluchen, das passt doch absolut nicht zu einem Gotteskind. Und dann, ich kleide mich, wie es eine Prinzessin geziemt, und ich gebe mich wie ein Mensch, der sich seines Wertes bewusst ist. Da erzähle ich euch auch noch eine Geschichte. Ich war in Chur. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man in einem Restaurant ist oder zur Chur. Bete ich jetzt oder bete ich nicht vor einer Mahlzeit? Kennt ihr diesen Kampf, den man manchmal ausfechten muss? Und ich dachte, ist egal, ich werde jetzt am ersten Abend in der Chur beten, so wie ich zu Hause auch dem Herrn danke. Natürlich nicht laut. Das kann man ja nicht machen, wenn man in einer fremden Umgebung ist. Aber dann habe ich für mich alleine die Hände gefaltet, fürs Essen gedankt. Und als ich wieder hochschaute, sagte die Frau, eine Frau am Tisch, oh, wie schön, dass Sie an dieser deutschen Sitte festhalten. Und ich sagte ihr dann, also eine deutsche Sitte ist das nicht, für mich jedenfalls nicht, sondern ich habe meinem himmlischen Vater gedankt für das gute Essen. Schon waren wir in den besten Gesprächen. Und mit zwei Frauen am Tisch hat sich so eine richtig gute Beziehung entwickelt. Wir haben von da an Dinge zusammen gemacht. Wir sind zusammen spazieren gegangen, haben zusammen gespielt. Natürlich, ich reise nicht, ohne Spiele im Koffer zu haben und so weiter. Und dann, nach so vielleicht der ersten Woche, fragt er uns ein Mann, darf ich mich zu Ihnen gesellen? Und wir dachten, das ist gut. Manche Spiele spielen sich besser zu viert. Wir brauchen noch einen vierten Partner. Ne? Er darf ruhig dazukommen. Und dann hatten wir jetzt immer männlichen Schutz. Wir drei Frauen und dieser Mann ist mit uns spazieren gegangen. Wir haben Gesellschaftsspiele gemacht, vieles gemeinsam gemacht. Und dann so nach einer weiteren Woche habe ich ihn gefragt, wieso haben Sie uns angesprochen? Ich meine, da waren ja genug andere Leute, die er hätte ansprechen können. Und dann sagt er auch wieder etwas, was mich so erstaunt hat. Er hat gesagt, ich wusste, bei Ihnen bin ich sicher. Was hatte er in uns gesehen? Wir müssen uns so verhalten haben, dass er sich bei uns sicher fühlte. Und er erzählte dann, was er damit meint. Er sagt, es ist so oft so, dass wenn ich mich auf irgendeine Bank setze und lesen will, es dauert gar nicht lange und irgendeine Frau setzt sich dazu und fängt an, anzubändeln. Er sagt, ich kann mich nicht schützen in der Chur vor den Frauen, die irgendwas von mir wollen, aber ich möchte so gerne nach Hause kommen und meiner Frau in die Augen schauen können und sagen können, es ist alles gut. Und er sagte, bei Ihnen fühle ich mich sicher. Also unser Verhalten muss so gewesen sein, dass er sich bei uns sicher fühlte. Ich freue mich darüber. Es muss ja nach außen sichtbar werden. Würdiger Wandel, den wir nicht nach außen sehen, ist kein würdiger Wandel. Egal wie würdig wir uns in unserem Herzen fühlen, wenn es nicht sichtbar wird, wenn es nicht gelebt wird, dann macht es wenig Sinn. Wandelt würdig dem Herrn. Da steht, ich will ihm in jeder Hinsicht gewallen. Ich will Frucht bringen in jedem guten Werk. Auch das heißt, dem Herrn würdig wandeln. Das haben wir in dem Vers gelesen, Kolosser 1,10. Ihr könnt das alles zu Hause auf euren Karten nochmal nachlesen. Damit ihr des Herrn würdig lebt, jetzt kommt's, ihm in jeder Hinsicht gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk. Ja, auch das, wenn wir gute Werke tun, nicht um gerettet zu werden. Ich kann noch so viele gute Werke tun, die retten mich nicht. Aber wenn ich gerettet bin, wenn ich dem Herrn würdig leben will, dann will ich auch gute Werke tun. Dann will ich anderen helfen. Dann will ich mit anderen liebevoll umgehen. Dann will ich Diener sein, für andere da sein und Frucht bringen auf diese Art und Weise. Und ich will wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wie kann ich wachsen in der Erkenntnis Gottes? Was ist das A und O, wenn ich wachsen will? Und das heißt, dem Herrn würdig leben. Eigentlich gibt es nur eine Antwort darauf. Wenn ich in der Erkenntnis wachsen will, was muss ich tun? Gottes Wort lesen. Wenn ich mich nicht mit Gottes Wort beschäftige, kann ich nicht wachsen in der Erkenntnis. Und jetzt ist wieder die große Frage, welchen Raum nimmt Gottes Wort in deinem Leben ein? Liest du wirklich jeden Tag? Ich meine, das ist unsere geistliche Nahrung. Ich esse jeden Tag, tue etwas für mein Leib. Wieso nicht für mein geistliches Leben? Es braucht das Wort Gottes. Wenn ich wachsen will, wenn ich geistlich wachsen will, brauche ich das Wort. Und ich meine mit dem Wortlesen auch nicht nur gerade vielleicht morgens die Losung oder ein Andachtsbuch, wo man einen Vers hat und dann die Auslegung zu diesem Vers, sondern tatsächlich die Bibel nehmen und in diesem Wort forschen, graben, Schatzgräber sein, sich freuen, wenn man etwas Neues entdeckt hat, so Aha-Erlebnisse haben. Aha steht auch für Anita Hallemann, aber davon rede ich jetzt nicht. So ein Aha-Erlebnis. Wisst ihr, für mich ist stille Zeit so ein Rendezvous mit dem Geliebten. Das ist auch nicht nur Christen machen eben stille Zeit. Nein, ich brauche diese Zeit mit Jesus jeden Tag neu. Und ich brauche meine Farben, also darum mache ich am liebsten stille Zeit am Schreibtisch. Da brauche ich 4 Farben, da brauche ich einen Bleistift und Lineal und so weiter. Und dann kann es losgehen. Und ich habe seit Jahrzehnten dasselbe Farbmuster. Und das hat zu tun mit der Verkehrsampel. Und die hat zu tun mit meinem Hobby, dem ich jetzt nicht mehr nachgehen kann. Ich liebe schnelle Autos und ich liebe schnelles Fahren. Also 200, sobald ich auf der Autobahn 200 erreichen konnte, habe ich das gemacht. Ne? Ich finde schnelles Autofahren richtig gut. Jetzt ist vorbei mit Autofahren, das kann ich nicht mehr. Aber Ampel, wenn die Ampel grün ist, dann kann ich Gas geben. Ne? Also Verheißungen, Dinge, die ich in Anspruch nehmen darf, über die ich mich freuen kann, über das Wesen Gottes, die male ich grün an. Wow, darüber kann ich mich freuen, gib Gas, Anita. Dann rot, Stopp, Sünde. Dinge, die dem Herrn nicht gefallen. Also, wenn von Sünde die Rede ist, habe ich den roten Stift zu haben. Dann gibt es ja noch Gelb. Nicht so einfach, aber Gelb spricht von Erwartung. Du erwartest, dass die Ampel gleich umspringt. Ne? Wenn sie gelb ist, dann springt sie gleich um. Und wenn Dinge so eine Erwartungshaltung ausdrücken, wo es gar nicht als klarer Befehl steht, sondern als Erwartung. Wenn ich zum Beispiel sage, Herr, hilf mir, dann ist das ja eine Erwartung, die ich an Gott habe. Die würde ich jetzt gelb anstreichen. Und manchmal sind auch Dinge, da erwartet Gott etwas von mir, ohne dass er es in klarer Befehlsform ausdrückt. Für die nehme ich dann blau. Die Ampel hat leider nur 3 Farben. Aber dann nehme ich blau für einen klaren Befehl. Und egal, wo ihr jetzt in meiner Bibel gucken würdet, ihr findet diese 4 Farben. Und dann, wenn ich ein Kapitel gelesen habe und es angemalt habe, dann gehe ich nochmal betend durch das Kapitel. Dann danke ich ihm erstmal für alles, was ich grün angestrichen habe. Und wenn da Rotes angestrichen ist, dann bitte ich den Herrn oder auch mir zu zeigen, ob es etwas von dieser Sünde in meinem Leben gibt, ob es etwas gibt, was ich streichen muss in meinem Leben. Und dann im Blau, wenn es da Befehle gibt, Herr, was von dem muss ich heute umsetzen? Und wie kann ich es heute umsetzen? Ja, und dann brauche ich noch einen Bleistift. Manchmal schreibe ich, male ich an den Rand ein Fragezeichen. Gibt tatsächlich, seitdem ich 16 bin und zum Glauben gekommen bin, lese ich immer meine Bibel vom 1. Mose bis Offenbarung durch. Immer. Und meistens fange ich mit einer ganz neuen Bibel, in der noch nicht gemalt ist, wieder an. Und dann ist es so spannend, was man jetzt wieder anmalen kann. Ne? Aber manchmal sind Dinge da, die ich nicht verstehe. Dann mache ich vielleicht ein Fragezeichen an den Rand. Oder es gibt manchmal ein Wort, das ganz besonders in meine Situation hineinspricht. Und dann mache ich ein Ausrufezeichen und schreibe das Datum dagegen mit Bleistift. Oder manchmal ist hier auf dieser Seite eine Frage gestellt, die auf der Seite beantwortet wird. Und dann mache ich so eine Verbindungslinie. Deswegen brauche ich ein Lineal. Eine Verbindungslinie dazu. Manchmal verschenke ich meine Bibeln. Noch nicht so lange her, da habe ich eine Bibel, fragte auch ein junges Mädchen, Anita, kann ich nicht eine von deinen vielen Bibeln haben? Sag ich, ja, du kannst nur eine angemalte haben. Ja, genau deswegen will ich sie ja. Ne? Und dann hat sie aber hinterher gefragt, sag mal, warum hast du denn ganze Abschnitte in deiner Bibel durchgestrichen? Die sind nicht durchgestrichen, ich habe Verbindungslinien gezogen. Da musste ich ihr das erst erklären. Aber wisst ihr, jeden Morgen, wenn ich meine Bibel aufschlage, und ich weiß nicht, ob du morgens oder abends oder mittags deine Bibel liest, da kommt es auch nicht an. Aber ist für mich so ein Abenteuer. Was entdecke ich wohl heute? Das ist richtig spannend. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, durch mein Leben zu gehen ohne Gottes Wort zu leben. Ich will doch wachsen. Ich will ihm doch gefallen. Ja.
Ist es denn mal vorgekommen, dass Sie mit einer Stelle in der Bibel nicht einverstanden?
Ja.
Und wie gehen Sie damit dann um?
Dann mache ich ein Fragezeichen dahin und lese weiter. Ich habe dieselbe Frage gestellt, einmal vor vielen Jahren, und dann hat dieser Theologielehrer mir gesagt, wenn du ein Kotelett isst, freu dich am Fleisch und lass den Knochen liegen. Und dann habe ich, oh ja, es gibt manchmal Knochen, die kriege ich nicht geknackt. Aber 2 oder 3 Jahre später lese ich die Stelle noch einmal. Ich bin in einer anderen Situation, ich bin vielleicht gewachsen in dieser Zeit, ich habe andere Erkenntnisse gewonnen. Und plötzlich ist eine Stelle, die mir vor 3 Jahren nichts gesagt hat oder mir völlig unverständlich war, wird sie deutlich. Aber auf der anderen Seite, muss ich alles verstehen? Oder aber verstehen ist nochmal eine andere Sache, ob man damit übereinstimmt. Dann muss ich mich entscheiden, ist meine Meinung wichtig oder ist Gottes Meinung wichtig? Ich habe in einer Frauenfreizeit das Thema behandelt, gelebter Glaube im Alltag, der Jakobusbrief. Und da heißt es ja gleich am Anfang, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Ne? Und die Frau ist aufgesprungen und hat gesagt, das ist unmöglich, wenn ich schon in Anfechtung falle, ich will sie ja vielleicht annehmen, aber es für lauter Freude achten, sowas kann man nicht akzeptieren. Sag ich, aber dann musst du dich mit Gott auseinandersetzen, nicht mit mir. Ich habe doch diesen Vers nicht geschrieben. Sondern das ist Gottes Wort. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, fang an, mit Gott darüber zu diskutieren. Aber nicht mit mir.
Danke.
Ja, also Gottes Wort. Wenn wir in der Erkenntnis wachsen wollen, und nicht einfach, weil wir wachsen wollen, sondern weil wir damit dem Herrn gefallen, wenn seine Gedanken unsere Gedanken werden, wenn seine Wege unsere Wege werden, dann können wir ihm zu Gefallen leben. Und darum macht er uns Mut in seinem Wort immer wieder. Ich habe jetzt ja nur diese eine Stelle. Ich will wachsen in der Erkenntnis Gottes. Aber das geht nicht, wenn wir nicht uns Zeit nehmen für Gottes Wort. Dann gibt es eine dritte Stelle, einmal dem Evangelium würdig wandeln. Dann, hier heißt es, wandelt würdig dem Herrn in Kolosser 1, Vers 10. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 12, da wird es nochmal ein bisschen anders ausgedrückt. Da heißt es dann 2. Thessalonicher oder 1. Nee, 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Da heißt es, und euch beschworen zu leben, wie es vor Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Also Gott muss sich ja auch etwas gedacht haben, wenn er einmal sagt, Gott würdig, dem Evangelium würdig und jetzt Gott so würdig, weil wir zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen sind. Als Berufene ist es nicht egal, wie wir leben. Wenn da zum Beispiel steht, dass wir seinem Reich würdig leben sollen, sein Reich bauen, wäre also etwas, was Gott von uns erwartet. Sein Reich zu bauen, müsste unsere Chefsache sein. Und ihr kennt wahrscheinlich den Vers aus Matthäus 6, Vers 33, wo steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches andere zufallen. Trachtet zuerst. Also auch das finde ich nicht einfach. Ja, wir tun noch etwas für das Reich Gottes. Vielleicht spenden wir für Mission und wenn Evangelisation in der eigenen Gemeinde ist, dann arbeiten wir auch mit. Ich sage ja nicht, dass wir nichts tun, aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist ganz schön schwer. Da muss man schon fragen, Herr, was bedeutet das für mich? Natürlich können nicht alle Missionare sein. Meint Gott auch gar nicht, will er gar nicht. Er will, dass Menschen im ganz normalen Alltag leben, im ganz normalen Geschäftsleben, in ganz normales Leben, sage ich jetzt mal, führen. Und doch können wir zum Beispiel, wenn uns das Reich Gottes wichtig ist, die jungen Mütter können ihren Kindern von Jesus erzählen. Also zu Hause das so leben, dass die Kinder den Heiland auch kennenlernen können. Die Kinder im Wort Gottes unterweisen. Ich weiß, das geschieht in der Sonntagsschule, vielleicht gehen ja eure Kinder auch in die Sonntagsschule. Aber am meisten lernen unsere Kinder, zumal wenn sie noch klein sind, von Mama und Papa. Und da sollte es anfangen, dass uns das Reich Gottes oberste Priorität ist. Ich sprach jetzt, am Dienstag war eine Frau mich besuchen, eine ganz liebe, die war auch reich an guten Werken. Während wir gekürnt haben, hat sie alle meine Wäsche weggebügelt. Das war richtig schön. Aber dann erzählte sie auch, als wir dann gegessen haben, die haben drei Kinder, dass sie morgens eben auch, bevor die Kinder zur Schule gehen, miteinander beten, sie unter den Segen Gottes stellen und dann am Abend, sie versuchen alles dran zu setzen, immer noch eine gemeinsame Mahlzeit, mit das eher schwierig, weil die Kinder so zu unterschiedlichen Zeiten aus der Schule kommen, aber dann abends, dass sie es so einrichten können, dass sie eine Familienandacht haben, dass sie darüber reden, was sie gelesen haben, dass sie dann auch gebeten, dass die Kinder dann auch erzählen können, wo ihnen der Schuh drückt und dass sie dafür beten. Es war ihr ganz, ganz wichtig. Und da dachte ich auch, ja, ich wünschte mir, so wäre ich aufgewachsen. Aber ich hatte eine Kindergärtnerin, die hat mit uns gebetet. Und wenn ich dann zu Hause war und abends im Bett lag und gebetet habe, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, das habe ich ganz ernst gemeint. Das habe ich ganz ernst gemeint. Ich meine, ich wusste nicht, was es wirklich bedeutet, was ich tun muss, um in den Himmel zu kommen. Aber das war mir ernst. Und das war so eins der Gebete, das unsere Kindergärtnerin uns beigebracht hatte. Also, wenn ich das Reich Gottes an erste Stelle stelle, dann lebe ich mein Christsein zu Hause so, dass meine Kinder den Heiland kennenlernen können. Ich unterweise meine Kinder im Wort Gottes, aber ich übernehme auch Aufgaben in der Gemeinde. Ein ganz wichtiger Punkt, ich bete für die Gemeinde und für die Verbreitung des Evangeliums und ich unterstütze auch finanziell die Gemeinde und Mission. Die Kernaussagen zu diesem Thema, die finden wir in Römer 14, Vers 7. Da heißt es, denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner stirbt für sich selbst. Wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, dann sterben wir für den Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Ist das deine Priorität? Ich lebe dem Herrn. Oder wie es auch in 2. Korinther 5, 15 heißt, ganz ähnliche Stelle, was die Aussage anbelangt, da heißt es dann, und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Lebst du für dich selbst oder lebst du für den Herrn? Von Königskindern wird erwartet, dass sie wachsen, dass sie sich erziehen lassen. Was müssen die für ein Training durchleben, wenn ihr also diese entsprechenden Zeitungen lest, ne, dann könnt ihr das nachlesen. Sie müssen auch irgendwann Verantwortung übernehmen. Das müssen wir auch alles. Von uns wird gesagt, wenn wir Gotteskinder sind, dass wir in den Fußstapfen Jesu folgen sollen. Und wir müssen immer daran denken, um in Fußspuren oder Fußstapfen folgen zu können, muss ich nah genug dran sein. Denn Spuren verwischen sehr schnell. Spuren im Schnee oder Spuren im Sand, ganz schnell sind die verwischt. Ich muss also ganz nah hinterhergehen, nicht vorlaufen. Ich muss auch den Blick auf ihn gerichtet halten und wir müssen in seiner Nähe bleiben. Es gibt so manche Stellen auch in der Schrift, dass Petrus, der so eng befreundet war mit Jesus, ihn verleugnet hat. Wie konnte es passieren? Ob es eine Bedeutung hat, dass da steht, er folgte Jesus von ferne? Von ferne. Er war nicht nah genug dran. Und so konnte es passieren, dass er ihn verleugnet hat. Wir wissen, da ist Vergebung gelaufen und Gott hat Petrus wunderbar gebraucht hinterher. Aber erstmal war das schon schlimm, dass ausgerechnet ein Petrus ihn verleugnet. Und auch wir tun manchmal Dinge, wo wir hinterher sagen, wie konnte ich nur? Ich weiß nicht, ob das euch geht, aber gerade mit dem Mundwerk bin ich ziemlich schnell und manchmal denke ich, Anita, warum hast du nicht die Klappe gehalten? Warum warst du nicht einfach still? Muss ich mich wieder entschuldigen, weil ich zu impulsiv, vielleicht zu schnell geurteilt oder verurteilt habe? Und das tut mir dann leid. War ich nicht nah genug an Jesus? Hätte ich ihn gefragt, Herr, wie würdest du denn reagieren? Hätte meine Reaktion dann anders ausgesehen? Wahrscheinlich. Wir müssen nah dranbleiben. Um in Würde wandeln zu können, brauchen wir aber auch eine geistliche Ausrüstung. Und das ist ja das, was uns heute auch beschäftigt, heute Nachmittag. In Würde wandeln, aber auch mit der richtigen Ausrüstung. Nun, Wandeln, Lebenswandel heißt ja, oder man könnte dafür auch sagen, wir sind auf einer Lebensreise. Ne? Für Lebenswandel, wir sind auf einer Lebensreise, jeder von uns. Und wenn wir uns auf eine Reise begeben sollen, dann müssen wir im Grunde genommen auch einige Dinge vorher regeln. Ist ja nicht so, dass du sagst, so, ich gehe jetzt auf eine Reise und dann setzt du dich in dein Auto, gibst Gas und wo fährst du hin? Was hast du mitgenommen? Was ist deine Ausrüstung? Nein, das geht nicht. Wenn wir eine gute Reise zurücklegen wollen, dann brauchen wir eine gute Ausrüstung. Das allererste, finde ich, wenn wir eine Reise machen wollen, ist, dass wir das Ziel festlegen. Wer macht denn eine Reise ohne ein Ziel? Naja, es gibt bestimmt mal so einen Nachmittag, wo man sagt, ich will heute einfach mal durch die Gegend fahren. Das darf man auch mal. Oder ohne Ziel durch die Gegend wandeln, laufen, um zu entspannen. Ist gar nicht so wichtig, ob man ein Ziel hat. Ist auch nicht so wichtig, ob man ankommt. Einfach nur mal rausgehen. Aber das würde ich nicht als Reise bezeichnen. Wenn wir eine Lebensreise machen, und die machen wir alle machen eine Lebensreise, dann sollten wir wissen, was unser Ziel ist. Psalm 39, Vers 5, da haben wir einen Vers, der auch von diesem Ziel redet. Psalm 39, 5, da heißt es, aber Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich sterben muss. Also zunächst einmal ist das erste Ziel, nicht das endgültige, auf dieser Erde, dass wir sterben müssen, jeder von uns. Es sei denn, Christus kommt vorher, es sei denn, die Entrückung bringt vorher statt. Aber das nächste Ziel, das so real ist wie nur irgendetwas, alle anderen Ziele können sich ja verändern. Aber das Ziel, dass ein jeder Mensch sterben muss, das ist erstmal eine Tatsache. Bist du darauf vorbereitet? Gestern war ich mit einer Freundin zusammen, die mich einkaufen gefahren hat. Sie war gerade in der Schweiz und in der Schweiz, während sie dort war, ist ihre Freundin in der Schweiz gestorben. 65 Jahre alt ist sie gestorben. Und sie sagte, das Schreckliche ist, sie hat nichts, absolut nichts geregelt. Sie ist Single und jetzt keiner weiß, was geschehen soll mit ihrer Wohnung, mit all dem. Jetzt müssen, eine Cousine kümmert sich jetzt drum, aber sie müssen jetzt erstmal herausfinden, was ist rechtlich möglich, wer hat den ersten Anspruch, wer muss kontaktiert werden. Die stehen da, ja, wie noch schon Berg und wissen nicht, wie es weitergeht. Hast du dein Ziel geregelt? Hast du eine Patientenverfügung oder nicht? Da denken besonders jüngere Leute, das betrifft mich noch gar nicht, irgendwann mal. Leute, du weißt nicht, wann es dich betrifft. Wir hatten gerade vor 2 Jahren, jetzt war gerade der Todestag, hat einer unserer Lehrer seine 25-jährige Tochter verloren, gestorben. Die letzten 6 Monate ihres Lebens lag sie im Koma. Man hat immer noch gehofft, dass sie vielleicht wieder wach wird. Es passierte nicht, sie starb. 25 Jahre alt. Hätte keiner mit gerechnet. Also, wenn ich das glaube, dass das die nächste Station ist, dann sollte ich es geregelt haben. Eine Patientenverfügung oder was auch immer nötig ist. Ich habe meine Beerdigung geregelt. Irgendwann kommt der Tag. Und bevor ich anderen überlasse, worüber sie predigen und welche Lieder sie gesungen haben wollen, ich finde, das sollte ich entscheiden. Das ist meine nächste Station und das habe ich geregelt. Das ist alles schon schriftlich festgehalten. Ihr müsst es dem nicht nachmachen. Aber nicht damit zu rechnen, dass es morgen auch vorbei sein könnte, ist doch völlig unrealistisch. Es ist unrealistisch zu meinen, ich lebe hier ewig. Manchmal bauen wir, als würden wir ewig hier bleiben und streben unserer Karriere nach, als würden wir hier ewig bleiben. Alles kann morgen verändert sein. Aber wir leben an der Hand des unwandelbaren Gottes. Und er verändert sich nicht. Und wenn er sich entscheidet, dich heimzuholen, dann möchte er, dass du vorbereitet bist darauf. Also das Ziel festlegen. Uns muss klar sein, dass das Leben auf dieser Erde nicht ewig wird. Wir müssen uns vorbereiten auf das Ende. Das heißt nicht, du musst ständig mit Todessehnsuchtsgedanken leben. Aber du musst vorbereitet sein, wenn dieser Gedanke kommt oder wenn dieser Tag kommt. Auf dem Lebensweg soll unser Ziel sein, Gott zu verherrlichen. Kann er sich freuen über die Entscheidungen, die ich treffe? Und Gottes Ziel für uns ist die ewige Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann sagt die Bibel ja, sind wir jetzt schon Bürger des Himmels. Das ist also toll. Wir haben schon den richtigen Pass. Aber wenn wir nicht Gottes Kinder sind und das Zweite ist, wenn wir eine Reise tun und die Reise geht ins Ausland, dann sollten wir die Einreisebestimmungen kennen. Wäre ja blöd, du kommst am Flughafen an und darfst nicht mitfliegen, weil im Pass nicht der nötige Stempel ist. Was immer, Visum, was immer du auch brauchst. Und so ist das mit dem Himmel auch. Wenn wir an der Himmelspforte ankommen, dann müssen wir Einreisepapiere vorlegen. Und es gibt nur einen, den Pass, den Bürgerpass, den ich habe dadurch, dass Jesus Christus in meinem Herzen wohnt. Und wenn ich diesen Pass habe, diesen Einreisepass, dann habe ich auch Zutritt. Also wenn Petrus uns fragen würde, warum sollte ich dich denn reinlassen? Ja, ich habe viel Gutes getan. Reicht leider nicht aus. Ja, ich habe doch das und das. Nein, reicht nicht aus. Aber wenn du sagst, weil ich Jesus im Herzen habe, dann reicht das aus. Dann bist du Bürger des Himmels. Und wie werde ich Bürger des Himmels? Da denken wir an Johannes 1, Vers 12, wo steht, dass wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Aber wir müssen auch die Kosten der Reise überschlagen. Das ist auch wichtig. Wenn wir eine größere Reise, und jetzt ist besonders wichtig, weil alles viel teurer geworden ist. Wenn wir eine große Reise vorhaben, dann muss man schon wissen, kann ich mir die leisten? Ich kann nicht einfach eine große Reise planen und dann merken, Flugticket und Unterkunft und Verpflegung, mein Geld reicht gar nicht. Ich weiß nicht, ob die Bank uns einen Kredit gibt für eine Urlaubsreise. Habe das noch nie nötig gehabt, darum zu kommen, aber ich muss die Kosten überschlagen. Und das ist auch wichtig, denn die Kosten dieser Reise, dieser Lebensreise, wenn mein Ziel der Himmel ist, die werden uns gesagt in Lukas 14, 27. Wir haben hier einige Verse. Lukas 14, 27, da heißt es, wo ist mein 27? Lukas 14, 14, 27. Hier. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ist das der Preis, den ich bezahlen muss, wenn mein Ziel ist die Herrlichkeit beim Herrn? Ja. Und Kreuz auf sich nehmen heißt nicht ein nettes Silberkreuz oder Goldkreuz um den Hals tragen. Dann hast du es nicht auf dich genommen, dann hast du ein Kreuzchen um deinen Hals gehängt. Aber wenn hier steht, der muss sein Kreuz auf sich nehmen, dann heißt das auch, der muss bereit sein zu sterben. Denn das Kreuz hat immer zu tun mit Sterben. Und jetzt geht es hier auch gar nicht um diesen leiblichen Tod, sondern um das innere Sterben. Es geht nicht mehr um mich, es geht um den Herrn. Und ich auch mal sagen zu können, was ich jetzt will, ist nicht wichtig. Ich bin bereit, den Weg zu gehen, den der Herr für mich hat. Das sind die Kosten, die ich bezahlen will. Ich lese noch einen anderen, Römer 5, Vers 3. Da haben wir auch noch mal etwas über das Kreuz auf sich nehmen oder so etwas Ähnliches. Da heißt es, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das heißt, Trübsal, auch Schwierigkeiten annehmen. Der Weg mit Jesus ist nicht nur ein Spaziergang durch einen Park. Es ist oft ein steiniger Weg, oft auch ein schwerer Weg und oft ein Weg, der Tränen bringt. Aber wenn ich weiß, es ist Gottes Weg für mich und weil Gott immer nur das Beste für mich vorhat, dann bin ich bereit, auch diesen Weg zu gehen, Kosten überschlagen. Wir müssen auch die Route festlegen. Und wenn man als Ziel hat, die Ewigkeit, ist es gut, einen Führer zu haben. Also meine Freundin und ich, habe ich ja schon gesagt, wir gehen immer auf eigene Faust. Wir mögen nicht so gern diese Gruppen, die dann geführt werden, wo man immer in so einer Gruppe laufen muss, ne? Und immer nur so lange stehen bleiben darf, wie der Führer das will. Und wir gehen in eine Stadt, gehen erst auf so einen Hop-on-Hop-off-Bus und kriegen so einen Gesamtüberblick. Und an dem Tag entscheiden wir, was wir auf jeden Fall sehen wollen. Und dann ziehen wir los. Ganz oft zu Fuß, wenn es geht, ne, da sieht man am meisten. Aber dann ziehen wir los. Wenn ich so eine Gruppenfahrt buche, dann bin ich immer verpflichtet, mit der Gruppe zusammen zu sein und dahin zu gehen, wo die hinwollen. Und da will ich vielleicht nicht hin. Also gehe ich auf eigene Faust. Wir müssen aber die Route festlegen. Wir müssen uns den Weg zeigen lassen. Ganz, ganz wichtig. Darf Jesus die Route bestimmen in deinem Leben? Folgen wir ihm nach? Eins dürfen wir wissen, Jesus bringt uns sicher ans Ziel. Wenn wir uns auf ihn verlassen, dann dürfen wir wissen, wir haben den besten Führer, einen vollkommenen Führer. Der macht auch keinen Fehler, der sagt nicht, up, ich habe mich verlaufen. Also es passiert uns auch manchmal, wenn wir so auf eigene Faust unterwegs sind, dass wir uns verlaufen. Aber wenn wir auf unserem Lebensweg Jesus folgen, dann dürfen wir wissen, wir kommen ans Ziel. Wir müssen, auch ganz wichtig, eine Packliste erstellen. Schau mal, wenn ich in die Berge fahre, nehme ich andere Sachen mit, als wenn ich ans Meer fahre. Ist doch klar. Ich muss also vorher wissen, welches Ziel ich anstrebe. Und dementsprechend soll auch unsere Packliste aussehen. Zum Beispiel brauchen wir eine Waffenrüstung. Der Glaube ist oft mit Kampf verbunden und wir haben einen Widersacher. Wir haben einen Feind, der alles Mögliche versucht, uns in diesem Lauf zu hindern oder vom Ziel abzubringen. Und darum diese Waffenrüstung. Und denkt mal an die Waffenrüstung. Da haben wir Schutz für den Kopf und Schutz für unser Herz, weil wir ja ein Schild des Glaubens haben. Da haben wir Schutz für unsere Füße. Die meisten Dinge, die die Waffenrüstung liefert, sind ja Dinge, um den Kämpfer zu schützen. Es gibt nur eine Sache, mit der er kämpft, das Schwert des Geistes. Alles andere schützt ihn. Ich brauche diese Waffenrüstung. Da sind so oft Angriffe von außen. Wir werden von Menschen angegriffen, die uns nicht verstehen. Wir werden von der Situation angegriffen, die wir nicht verstehen können. Wir brauchen eine Waffenrüstung. Und was sagt die Bibel, was wir mit dieser Waffenrüstung machen sollen? Einpacken? Was steht da? Anziehen. Zieht sie an. Aber ich kann ja nur anziehen, was? Bitte? Was da ist, was ich habe. Ich kann nicht anziehen, was ich nicht habe. Und von daher ist das auch gut, wenn wir vor Augen haben, ich muss diese Waffenrüstung mir nicht erst noch erwerben. Ich muss die nicht schmieden. Ich muss die nicht basteln. Ich muss sie nur anziehen. Sie ist uns schon geschenkt. Aber das ist ja das große Problem von uns in so vielen Situationen. Wir haben Dinge schon geschenkt bekommen und laufen trotzdem rum wie Bettler. Wir haben Dinge schon geschenkt bekommen und wir bitten Gott, sie uns zu schenken. Also ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin durstig und Ute stellt mir jetzt ein Glas Wasser hier hin. Und ich gucke das Wasser an und sage, oh, bin ich durstig. Ute, kannst du mir nicht mal Wasser bringen? Und Ute, da sie sehr geduldig ist, sagt, habe ich dir schon hingestellt. Danke. Ach Ute, könntest du mir nicht ein Wasser bringen? Also irgendwann bringt ihr mich in die Psychiatrie und bringt kein Wasser. Was ist los? Sie hat es hingestellt. Was muss ich tun? Trinken. Ja, trinken. Und mit den geistlichen Gaben ist das genauso. In Christus haben wir die Fülle, oder? Sagt die Bibel das? In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Glauben wir das? Warum sind wir ständig am Betteln? Herr, mach das, gib das, schenk mir das, schenk mir das. Du hast schon alles. Wisst ihr, wie unser Gebet lauten muss? Herr, hilf mir, dass ich lerne, das, was du mir geschenkt hast, in Anspruch zu nehmen und umzusetzen in meinem Leben. Ich hab's doch schon. Und jedes Mal, wenn ich ihn darum bitte, sage ich ihm eigentlich, ich glaube ihm nicht, dass er es mir schon geschenkt hat. Das ist die logische Konsequenz. Er hat mir schon alles geschenkt. Es gibt zwei Verse in der Bibel, die, die muss man auswendig kennen. Da heißt es in Epheser 1, Vers 3, der uns gesegnet hat, wie geht's weiter? Wer kennt den Vers? Der uns gesegnet hat mit? Sagt bloß, ihr kennt den Vers nicht. Mit allerlei. Die Übersetzung stimmt nicht ganz. Wer hat das bessere Wort dafür? Der uns gesegnet hat mit allem geistlichem Segen. Das ist eigentlich, was im Urtext steht. Der uns gesegnet mit allerlei, dann kann es ja sein, ja, dies hat er mir geschenkt, aber das vielleicht nicht. Aber wenn da steht, der uns gesegnet hat mit allem geistlichem Segen, dann habe ich schon alles geschenkt bekommen. Und in 2. Petrus 1, Vers 3 steht dann auch, der uns mit allem ausgerüstet hat, was wir brauchen, um ein gottwohlgefälliges Leben zu leben. Er hat uns schon mit allem ausgerüstet. Ich muss nur endlich lernen, das für mich in Anspruch zu nehmen. Bei mir hat sich, als ich das mal begriffen habe, mein Gebetsleben geändert. Morgens, gerade in der Zeit, als ich noch so sehr schwach war, noch nicht lange von den Philippinen zurück, dann habe ich oft gebetet, oh Herr, schenk mir Kraft für diesen Tag. Habe ich mich deswegen kräftiger gefühlt? Überhaupt nicht. Aber dann ist mir irgendwann aufgegangen, ich habe schon seine Kraft, denn es sagt in seinem Wort, wie deine Tage, so deine Kraft. Und dann habe ich morgens gebetet, Herr, wenn das stimmt, wie deine Tage, so deine Kraft, und ich glaube deinem Wort, ich weiß also, dass es stimmt, dann weiß ich, dass deine Kraft für heute ausreicht. Jetzt danke ich dir für diese Kraft und in dieser Kraft stehe ich jetzt auf. Ich bin anders aufgestanden, als wenn ich da im Bett liege und hoffe, dass ich jetzt fühle, dass ich endlich mehr Kraft habe. Oder Liebe. Es gab eine Person in meinem Leben, ich konnte sie nicht lieben. Ich habe mich angestrengt. Ich wollte Liebe erzeugen, das ging nicht. Und irgendwann, weiß ich noch, ich war im Zug unterwegs und dann kam dieser Vers, meine Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Aha, und ich sagte, Herr, wieso bitte ich dich denn eigentlich ständig um Liebe? Wenn deine Liebe ausgegossen ist in mein Herz, dann will ich jetzt mit deiner Liebe diesem anderen Menschen Liebes tun. Das ist was völlig anderes. In Sprüche 31, mögt ihr das Kapitel? Ich weiß, viele Frauen mögen es nicht. Ich mochte es auch ganz lange nicht. Jetzt gehört es mir zu meinen Lieblingskapiteln. Sprüche 31, das ist von dieser Frau nach dem Herzen Gottes, die alles kann und alles macht und da oben steht. Und immer wenn ich das Kapitel gelesen habe, dann habe ich gedacht, da komme ich sowieso nie hin. Also lese ich das Kapitel gar nicht. Und dann hatte ich eine tolle Ausrede. Das ist ja für verheiratete Frauen geschrieben. Ich bin nicht verheiratet, brauche ich nicht lesen. Ne? Ich hatte immer ganz tolle Entschuldigungen, warum ich das Kapitel nicht mochte. Aber dann irgendwann ist mir deutlich geworden, wie ermutigend das Kapitel ist. Aber von dieser Frau wird gesagt, im Blick auf ihren Mann, sie tut ihm Liebes ihr Leben lang. Da steht gar nicht, sie liebt ihn ihr Leben lang, sondern sie tut ihm Liebes ihr Leben lang. Das ist ein Unterschied. Und dann habe ich gesagt, so Herr, ich kann keine Liebe für diese Person empfinden. Ich kann die auch nicht produzieren. Aber ich kann anfangen, diese Person Liebes zu tun. Das kann ich, das ist eine Entscheidung. Und dann habe ich nach Gelegenheiten gesucht, diese Person zu ermutigen oder ihr was Liebes zu tun. Und wisst ihr, nach einiger Zeit, einige Monate, war es so, dass ich dieser Person sagen konnte, ich habe dich lieb. Mein Herz hatte sich verändert, dadurch, dass ich ihr Liebes tat. Aber wenn wir immer erst warten, dass wir irgendetwas fühlen, bevor wir was tun, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir auf die Nase fallen. Er hat uns schon alles geschenkt, ob das Liebe ist oder Freude oder Kraft oder was wir gerade brauchen. Es ist dir schon geschenkt. Aber wenn du das Geschenk nicht auspackst, ist das dein Problem, nicht seins. Wir machen so oft Gott verantwortlich. Er hat mir das eben noch nicht geschenkt. Halt, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du das Geschenk noch nicht ausgepackt hast. Und da denke ich manchmal, im Leben machen wir das so anders. Stell dir vor, du kriegst was Schönes geschenkt und stellst es eingepackt in den Schrank. Nach einem Jahr steht es immer noch eingepackt im Schrank. Du bist nicht mal genau sicher, was da drin ist. Aber du kannst sagen, ich hab's. So ist das auch mit den Kleidern. Ne? Wir sollen ja die neuen Kleider anziehen. Und dann kaufen wir Frauen ein neues Kleid und hängen es in den Schrank für besondere Anlässe. Und dann kommt die Freundin zu Besuch und sagt, und ich sag, du, ich hab ein neues Kleid. Magst du es mal sehen? Mhm. Und dann zeige ich dir ganz stolz mein neues Kleid. Und sie sagt, hast du schon mal angehabt? Nee, der besondere Anlass war noch nicht da. Also ich stolz kann ich das Kleid zeigen, aber es hat gar keine Auswirkung auf mich, weil ich es nicht anziehe, ich laufe in meinen alten Klamotten rum. Also wir müssen lernen, Geschenke in Anspruch zu nehmen. Wir müssen eine Packliste haben, wissen, was wir brauchen und dann packen wir das ein zum Mitnehmen und packen es aus zum Gebrauchen. Wenn du in die Berge fährst und Stiefel eingepackt hast, aber dann in Slippern auf die Berge kraxelst, dann wird das nicht gut gehen. Ne? Und genauso wenig gehst du im Skianzug ins Meer. Also wir müssen einpacken. Und, das haben wir im Grunde genommen schon gesagt, wir müssen den nötigen Proviant einpacken. Ein Proviant, der den inneren Menschen erneuert, damit Motivation und Ausdauer vorhanden sind. Oder man kann es auch anders sagen, ich muss angeschlossen bleiben an die Kraftquelle. Denn jede Reise kann auch mal ermüdend sein. Und die Lebensreise ist ganz sicher manchmal ermüdend. Wir kommen an einen Punkt, wo wir sagen, es reicht gerade mal. Ich bin müde, ich mag nicht mehr. Und dann keine Kraftquelle zu haben, nicht angeschlossen zu sein an die Kraftquelle, könnte uns dahin bringen, dass wir aufgeben. Aber nein, mit dem Herrn müssen wir nicht aufgeben. Er hat versprochen, uns ans Ziel zu bringen. Er hat versprochen, dass er uns durch die tägliche Kraftquelle, sein Wort, immer wieder ausrüsten will. Und da heißt es auch in einem Vers, den nehme ich jetzt für mich besonders in Anspruch, auch wenn der äußere Mensch zerfällt, der innere wird Tag für Tag erneuert. Und das merke ich wirklich. Mein innerer Mensch ist so froh, auch so dankbar dafür, dass ich solche Dienste noch tun kann, dass ich unterwegs sein kann, dass ich meine Arme noch bewegen kann, dass mein Kopf noch einigermaßen funktioniert und so weiter. Es gibt so viel Grund zu danken. Aber ich merke auch, wie sehr ich jeden Tag es brauche, dass der innere Mensch erneuert wird, sodass ich nicht aufgebe oder nicht mutlos werde. Wir alle befinden uns auf einem Lebensweg, einige schon etwas länger, andere weniger lang. Dieser Lebensweg ist nicht nur ein Spaziergang im Park, sondern ganz oft ein steiniger, steiler Weg, ein Kampf. Aber wenn wir uns entscheiden, unseren Lebensweg mit Gott zu gehen, dann sorgt er dafür, dass wir unterwegs alles haben, was wir brauchen, um würdig zu wandeln. Und er bringt uns ans Ziel. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir nach einem würdigen Wandel an dieses herrliche Ziel kommen, seine Herrlichkeit, die dann für alle Ewigkeit uns gehört.